Jesus ist König, er ist Herr, er ist Hirt und er ist Haupt in seiner Gemeinde, Haupt des Leibes, das heißt der Bestimmende, die Gemeinde Bestimmende. Hier wird er mit dem Eckstein verglichen, mit dem letzten Stein, der auf der Seite liegt, über den die Arbeiter möglicherweise stolpern, aber dann eingesetzt wird als Schlusseckstein. Die architektonischen Exegeten sind hier etwas ratlos, wie das wohl im Einzelnen ausgesehen haben mag. Es gibt mehrere Entwürfe oder mehrere Modelle, die man entwirft. 1. Petrus 2, Vers 7, Epheser 5, Vers 23, ist er Retter und Haupt für, als Modell für den Ehemann, Retter und Versorger. Der Mann soll also die Frau retten, wie der Herr ihn gerettet hat, das heißt ihr Leben bewahren. Jeden Morgen einen Kuss geben, damit ihr Gleichgewicht bewahrt bleibt. Petrus sagt, sie ist schwach, sie könnte leicht umfallen. Ja, so bewahrt man seine Frau, rettet sie. Epheser 4, 13 bis 15. Das Haupt bestimmt das Wachstum, dort Epheser 4, 13 bis 15, Kolosser 2, Vers 10, ist Christus das Haupt alles, von allem, aber hier als Haupt der Gemeinde, als Erster als Haupt aller Mächte. In ihm haben wir Geborgenheit. Unser Haupt ist der Erste im ganzen Universum. Das gibt Zuversicht. Die Herrschaft Gottes kommt also besonders im Sohne zum Ausdruck. Die Führung Gottes, wenn Gott so bestimmt, kommt zum Ausdruck besonders durch den Heiligen Geist. Und die klassische Stelle ist hier Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14 ist mitunter beschränkt worden, meines Erachtens willkürlicherweise, auf den Bereich, der mehr mit der Schrift selbst zu tun hat. Man spricht hier auch von dem ethischen Bereich oder vom allgemeinen Verhalten des Christen. Einige sprechen von der Heiligung, aber sie vergessen allzu oft, dass Rechtfertigung von Paulus im Sinne von Heiligung gebraucht wird in Römer 6. Man kann Rechtfertigung nicht auf den Eintritt ins Heil beschränken und Heiligung auf das, was anschließend kommt. Aber der Heilige Geist soll nach diesen Auslegern nur in diesem Bereich führen, und weil der Kontext davon spräche, dass der Christ dem Heil entsprechend leben soll, würde die Führung des Geistes diese Führung bedeuten. Aber das würde die Führung des Geistes beschränken auf das, was Jesus sagt, dass er uns in der Wahrheit leitet und uns hilft, die Bibel zu verstehen. Ansonsten hätten wir keine andere Verheißung. Paulus beschränkt die Führung des Geistes nicht auf dieses allgemeine Gebiet. Er selbst erlebt die Führung des Geistes, und ich meine nicht nur als apostolisch dienender oder als Fundamentapostel, als jemand, der das Evangelium von Jesus bekommen hat, nicht nur als solcher, der den Heiligen Geist in besonderer Weise hat, sondern als Christ erlebt er die Führung des Geistes. Deutlich wird dieses von Lukas beschrieben, einmal in Apostelgeschichte 16, wo an mehreren Stellen von der Führung geografischen Führung des Geistes geschrieben wird, nicht nur der ethischen. Und es heißt auch nicht andererseits, dass es durch Umstände geschah. Es gibt andere, die nicht gut viel anfangen können mit der Führung des Geistes im Leben, die sagen, na ja, das wird wahrscheinlich durch Umstände gewesen sein. Ich weiß nicht, woher sie das haben. Lukas sagt das nicht. Es kann sein. Ich weiß das nicht. Aber auf jeden Fall war der Begriff Führung durch den Geist für Lukas und auch für Paulus, der sie erlebt hat, deutlich. Ja? Auf jeden Fall haben sie es so genannt. Und das heißt also, dass sie wissen, wann der Geist führt. Ich fragte kürzlich jemanden, der in Gedränge ist in Bezug auf Führung, kennst du die Stimme des Hirten? Dann sagt er, nein, ich kenne sie nicht. Es war einfach ein ehrliches Geständnis. Er wollte wissen, aber er kannte nicht. Es war ein Eingeständnis, etwas sehr Trauriges. Aber viele Christen kennen nicht die Stimme des Hirten. Und die macht sich offenbar an der Stelle des Geistes. Paulus sagt, wir haben den Geist Jesu, den Geist des Sohnes. Er legt großen Wert darauf, dass der Geist, den wir haben, früher bei Jesus war. Und er hat von seinem Geist uns gegeben. Das heißt, dass der Umgang des Heiligen Geistes im Leben Jesu uns zum Vorbild dienen darf. Jesus wird auch geführt in seinem Leben vom Heiligen Geist in Lukas 4, Vers 1. Und er selbst pflegt zu sagen, meine Stunde ist da oder nicht da, je nachdem. Er weiß um Informationen von seinem Vater über seine Bewegungen. Ein schönes alttestamentliches Beispiel haben wir in Jesaja 63, 11 bis 14, wo der Heilige Geist eine Rolle spielt in der Führung Israels aus Ägypten und anschließend, sodass es nicht Stolpern braucht, wie ein Pferd, das eventuell stolpert, sondern sicher geführt wird. Ein sehr schönes Bild für die, die in Bergregionen wohnen, wie das Vieh, das ins Tal geführt wird, brachte er sein Volk zur Ruhe. Wie schön. Ein agrarisches Bild, das ich sehr gut verstehen kann, weil ich von dort komme. Der Heilige Geist ist ebenfalls Herr und als solcher bestimmt er die Gemeinde, in der er wohnt. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr ist der Geist, Vers 17. Der Geist ist der Herr, Vers 18. Es gibt zwei Hauptsünden wider diesen bestimmenden Heiligen Geist. Auf der einen Seite geht man zu weit, man geht, wo man nicht hingehen sollte. Zutritt verboten und wir gehen doch rein, Epheser 4, Vers 30, dann verletzen wir den Geist. Auf der anderen Seite gehen wir nicht weit genug, plötzlich haben wir alle Energie verloren. Und dann dämpfen wir den Geist, sein Feuer, seine Stimme. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Dieses stimmt mit den Sünden im Dekalog überein, wo von Verboten und Geboten gesprochen wurde. Der Geist ist gekommen, damit das vom Gesetz geforderte Richtige in uns erfüllt würde, die wir nicht mehr nach der Dynamik des diesseitigen Lebens, sondern nach der Dynamik des Geistes. Das autoritative Reden Gottes hat die Gemeinde vornehmlich in der Schrift, die Herrschaft Gottes in Christus, die Führung Gottes im Heiligen Geist, persönlich und im ethischen Gebiet, und das Reden Gottes, wobei der Heilige Geist auch spricht, aber das autoritative Reden als Maßstab hat die Gemeinde vornehmlich in der Schrift. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Die Schrift ist gegeben, nicht eingegeben, sondern gehaucht eigentlich. Sie ist nicht erst da, nun zum Teil vielleicht schon. und dann später eingegeben. Aber das würde sich vielleicht auf einzelne Texte beziehen, die übernommen wurden. Im Allgemeinen entsteht sie schon als Schrift Gottes und wird nicht erst nachträglich inspiriert, sondern beim Entstehen ist sie schon Wort Gottes. Und weil es Wort Gottes ist, ist sie Wort des Heiligen Geistes. Ist es Wort des Heiligen Geistes. Und sie ist maßgebend für die ethische Bestimmung und die Arbeitsbestimmung der Gemeinde, damit die Gemeinde zugerüstet ist für jedes gute Werk. Für andere Werke braucht es keine Zurüstung. 2. Korinther 3, Vers 18. Der Heilige Geist bestimmt unsere Umwandlung in das Bild Jesu, aber auch der Spiegel. Man schaut in einen Spiegel, aber offenbar gebraucht Paulus diesen Spiegel und dieses Bild als, wie sagt man, was für ein Spiegel ist das? Ist der, der an der Straßenecke an einer unübersichtlichen Stelle steht. Das ist ein Konvexspiegel, aber wie nennt man den Spiegel? Wie? Verkehrsspiegel einfach. Da schaut man von einem Winkel aus in den Spiegel, nicht direkt wie im Spiegel, wie im zu Hause, wenn wir schauen. Nicht immer schauen wir da hin, aber wir sollten. Beim Verkehrsspiegel schauen wir auch nicht immer hin, aber wir sollten von einem Winkel aus, und dann kann man im entsprechenden Winkel sehen, ob ein Auto dort kommt. Und dies ist die Art und Weise, wie wir ins Wort Gottes schauen. Jesus ist für uns verborgen. Aber wenn wir in diesen Spiegel schauen, dann können wir ihn sehen und werden dann in das Bild verwandelt, das wir hier sehen. Ja? Jesus ist das Bild von Gott, das Ikon, die Ikone von Gott, das Bild, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Kapitel 4, Vers 6, glaube ich. Das Bild von Gott, das Jesus ist, haben wir auch in der Schrift. In der Schrift haben wir ein Bild von Gott. Und wenn wir in dieses Bild, in diesen Spiegel schauen, dann werden wir ähnlich wie Jesus und so ähnlich wie Gott. Das heißt also, dass das Wort Gottes für uns bestimmend ist. Wenn wir dorthin schauen, dann werden wir verwandelt vom Heiligen Geist. Wenn wir nicht dorthin schauen, dann kann der Heilige Geist wenig ausrichten. Dann muss er uns wieder zum Mittel treiben, zum Wort Gottes. Und dann geht es wieder. Wort Gottes als Bestimmungsfaktor wird auch von Jakobus betont, wenn er vom königlichen Gesetz spricht. Es ist das autoritative Wort unseres Königs. Auch das Neue Testament ist in diesem Sinne Gesetz. Es ist autoritativ, Jakobus 2, Vers 8. Das königliche Gesetz, Jakobus 2, Vers 8. Alle Schrift ist Gesetztes, Autoritatives, Festes für das Volk Gottes. Allerdings hat neutestamentliche Gemeinde manche Fragen an dieser Stelle beim Umgang mit alttestamentlichem Wortgut, Schriftgut. Wie ist das Alte Testament Autorität für die neutestamentlichen Christen? Das ist nicht eine einfache Frage. Das heißt, die Lösung ist nicht einfach. Aber Gott hat auch nirgends in seinem Wort gesagt, dass er es seinem Volk einfach machen würde. Das vergessen viele Leute. Die meinen, dass Gott also genauso, wie man oben bei der Universität essen kann, einfach, alles ist schon fertig, man holt sich das einfach ab und darf es gleich einnehmen. Man müsste nicht den Koch spielen, beziehungsweise erst einmal ein bisschen forschen, wo kriege ich einen Apfel und wo kriege ich etwas Käse und wo kann ich Brot holen und so weiter. Man muss sich das ein bisschen sammeln. Ja? Es ist da, wie in einem Vorratsraum. Aber man muss sich das sammeln. Und absichtlich scheint mir, und ich glaube, Gott hat oft Humor, absichtlich versteckt er die Äpfel oder die Eier, wie bei Ostern, damit wir ein bisschen Arbeit haben. Sonst spielen wir gern die Rolle des Arbeitslosen. Aber wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir zum Alten Testament kommen? Die Schale lässt man oft zurück, den Kern übernimmt man. Das Knacken ist auch nicht immer leicht, aber Paulus tut es und an ihm haben wir ein Beispiel. Er greift sehr schnell zurück. Er, der sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz. Er greift sehr schnell zum Alten Testament zurück und sagt, spricht nicht das Gesetz aus, so. Aber er fragt, wie offenbart sich Gott dort? Zum Beispiel, Gott offenbart sich als der Barmherzige. Nun, wenn Gott barmherzig ist, dann sieht das jetzt so aus. Und so weiter, bitte. Nein. Noch nicht. Man holt also das Bleibende, das, was für alle Zeiten offensichtlich da ist. Aber es ist nicht immer einfach zu wissen, was zurückbleiben darf und was bleibt. Ja? Und dann muss man geübte Sinne haben einmal und auch die Schrift etwas kennen. Aber die Gemeinde sollte mit diesen Fragen ringen und sich nicht zu schnell zufrieden begeben. Auch das im Neuen Testament, das zeitlich ist und das bleibend ist, muss unterschieden werden. Wenn Paulus zum Beispiel schreibt, bring mir den Mantel, den ich in Troas gelassen habe, dann ist es nicht etwas, das jeder von uns nun schnell machen sollte. Das ist klar. Nun ist zu fragen, wie spricht Paulus? Meint er, etwas zu sagen für Gesamtgemeinde, für alle Zeiten oder nur für die bestimmte Gemeinde dort oder für die bestimmte Person? Da muss man hermeneutische Grundsätze, die in der Schrift selbst offensichtlich vorhanden sind, beachten. Zweitens, die Gemeindeführung. Wir sprachen, Entschuldigung, von Gott, von göttlicher Bestimmung, Gott als Bestimmungsfaktor für die Gemeinde, nun die menschliche Gemeindeführung. Wer leitet die Gemeinde oder gibt es überhaupt eine? Es gibt solche, die sagen, und um diese Auffassung sammelt sich eine beträchtliche Zahl von bibelliebenden Christen, die sagen, am Anfang war es so in der Apostelzeit. Die Gemeinde hat aber den Weg der Apostel nicht bewahrt und ist abgekommen. Wir können die ursprüngliche Struktur nicht wiederherstellen. Es bleibt uns noch übrig, uns als einfache Christen zu sammeln, mit Hilfe des Heiligen Geistes Gemeinschaft zu haben. Man lehnt also jede ins Rampenlicht tretende Führung ab. Was sagt die Schrift dazu? In der Ekklesia Christi herrscht weder eine Hyperhierarchie noch utopische Anarchie. Sie ist nicht eine Organisation, aber ein Organismus. Wenn ein Organismus keine Organisation ist, so ist er doch organisiert. Die Organisation der Ordnung der Gemeinde Jesu ist nicht eine feste und statische, sondern eine plastische und dynamische. Sie ist nicht politischer, sondern in einem gewissen Sinne patriarchalischer Art, das heißt, hat mit Familie zu tun. Sie hat nicht den Staat als Vorbild, sondern die Familie. Patriarchalisch hier im biblischen Sinne, nicht im deutsch-geschichtlichen Sinne. Ich sage jetzt deutsch-geschichtlich, weil wir im deutschen Sprachraum ungute Erfahrungen haben mit diesem Modell und heute kein Modell mehr an dieser Stelle haben. Die biblische Organisation der Gemeinde funktioniert glänzend in jeder Kultur der Erde. Und wo nicht glänzende Funktion ist, da sollte man sich fragen, ob man biblische Organisation hat, beziehungsweise ob man biblische Heiligung hat. Die biblische Organisation der Gemeinde funktioniert glänzend in jeder Kultur der Erde und zu jeder Zeit. Es gibt keine Zeit, wo es nicht funktioniert, auch nicht in Verfolgungszeiten. So plastisch ist das Modell, jedoch nicht wie eine geölte, tote Maschine, sondern wie ein gesunder, lebendiger Leib. Will man aber Leib hier im Sinne von mechanistischer Natur auffassen, so muss hinzugefügt werden, dass nicht das Naturgesetzartige der alten Welt in der Gemeinde herrscht, vielmehr der personale Geist der neuen Welt. Er herrscht im Hintergrund. Der Geist Gottes, der Geist des erneuerten Menschen ist. Wie der Auferstehungsleib des Herrn, so ist die Gemeinde als Leib ein Geistleib, der nach himmlischen Gesichtspunkten lebt und regt, die allzu oft in Spannung mit den Auffassungen, kann man eigene Schrift kaum lesen, die allzu oft, das heißt die himmlischen Gesichtspunkte, stehen oft in Spannung mit Auffassungen von diesseitig denkenden Menschen. Gibt es menschliche Führung? Menschliche Führung oder Gemeindeführung, menschliche Gemeindeführung ist eine Tatsache. Es gibt sie. Gemeinde ist nicht ohne sichtbare Führung. Die erste Leitung haben die 12 Apostel. Sie sind die Pastoren, die Hirten. Später kommen Älteste hinzu. Wird von Ältesten gesprochen. 1. Korinther 12, Vers 28 spricht von dieser Vorrichtung in der Gemeinde Jesu. Kapitel 12 haben wir Gesamtgemeinde im Blickfeld. In Kapitel 14 haben wir Gemeindeversammlung im Blickfeld. Allzu oft werden diese zwei Aspekte vermengt oder nicht gesehen. Das hat mit der Auslegung sehr viel zu tun. Hebräer 13 wird das Wort Führer einige Male gebraucht. Es ist nicht ganz deutlich, in welchem Sinne, ob im örtlichen Sinne oder im überörtlichen Sinne, aber auf jeden Fall rechnet der Hebräerschreiber, der schon später schreibt, mit Gemeindeführung und sagt, es gibt in der Gemeinde eine Leitung. Schon im Alten Testament bestimmten Einzelne das Schicksal ganzer Völker, sowie Richter, Könige und Propheten. Jesus Christus richtet vieles von dem, was er der Gemeinde zu sagen hat, zuerst an die künftigen Führer, Sehr interessant, wie er mit Führung schon damals rechnet. Wenn er seine Gemeinde vorweg baut, dann durch seine 12 Apostel, die er in erster Linie auch in der Bergpredigt anspricht. Bei der Einsetzung des Abendmahls spricht er nicht zur Gesamtschar seiner Nachfolger, sondern zu den Führenden. Und bei der Himmelfahrt sind wohl auch nicht alle da. Nur ein innerer Kreis. Jesus schult also auf diese Weise schon eine gewisse Führung für seine Gemeinde. Der Heilige Geist legt Wert auf das Mitkommen der Gemeindeführung in der Apostelgeschichte. Das heißt, an einigen Stellen wirkt er so, dass Gemeindeführung Verständnis hat für seine Wirkung, dann später soll diese Führung seine Gesinnung mitteilen, sondern anderen sagen, wie der Heilige Geist denkt, ganz besonders in Kapitel 8. Und Paulus rechnet auch mit Führung, wenn er Mitarbeiter um sich hat, durch die er dann arbeitet, ganz besonders Timotheus, und wenn er Führung einsetzt in Gemeinden. Jesus Christus richtet seine Botschaft an die 7 Gemeinden in erster Linie an 7 Boten, das heißt an die Verantwortlichhabenden in den Gemeinden. Das heißt nicht, dass es nicht eine Pluralführung dort gab, aber einer von der Führung hatte wahrscheinlich die Post abzuholen und den Brief von Johannes zu übermitteln. Und wie stark diese Verantwortung war, wird uns nicht gesagt, aber jemand ist verantwortlich. Aber Jesus, was hier wichtig ist, dass Jesus Führung respektiert. Er sagt nicht einfach an der Führung vorbei, also ich spreche jetzt zu allen Gemeinden. Das hätte er tun können, aber der tut es nicht. Es gibt nicht nur menschliche Gemeindeführung, sie ist auch von besonderer Art. Diese Art ist von der Schrift vorgeschrieben. Die Schrift ist maßgebend für Glaube und Handeln. 2. Timotheus 3 noch einmal, 16 und 17. Die Schrift ist wegweisend, auch in kooperativen Fragen. Es ist erstaunlich, wie schnell man von der Schrift abweicht, wenn es zu kooperativen Fragen kommt. Individuell, ja, man soll nach der Schrift leben. Aber dann plötzlich fragt man nicht mehr. In Jesaja 8, Vers 20 heißt es bezeichnenderweise, wenn sie nicht nach dem Gesetz und dem Zeugnis sprechen, geht kein Licht für sie auf. Und deshalb ist Gemeinde auch oft in Dunkelheit gewesen. Die besondere Art biblischer Gemeindeführung hat bleibende Relevanz. Nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern diese Art ist permanent. Hat bleibende Relevanz. Die Schrift gebraucht das Argument vom Anfang. Das heißt, so wie es am Anfang war, so soll es weitergehen. Zum Beispiel was die Ehe betrifft. Matthäus 19, Vers 4. Wenn die Pharisäer wissen wollen, wie soll es heute aussehen, dann sagt er, wie war es am Anfang? Und dann sollen sie wissen. Das heißt, dieses Modell von Argumentation sollten wir beachten. Biblische Gemeindeführung ist so praktisch und einfach, dass sie in jedem Land zu jeder Zeit anwendbar ist. Übrigens auch Johannes gebraucht das Argument vom Anfang in seinem Brief, ersten Brief. Im Besonderen ist die Art der Gemeindeführung von Jesus Christus vorgeschrieben worden. Epheser 4, Vers 11 ist der klassische Text. Jesus Christus ist Haupt und Herr in seiner Gemeinde und er offenbart seinen Willen seinen Aposteln, welche die erste Gemeinde dann ins Leben rufen. Er baut seine Gemeinde und nicht die Gemeinde selbst wählt ihre Gestalt oder ihre Leitung. Die Wichtigkeit dieser Leitung wird in Epheser 4, Vers 11 durch den Zusammenhang dort und auch durch den Inhalt unterstrichen. Der Zusammenhang von Epheser 4, Vers 11 ist zu beachten. Er steht, für den, der es nicht wusste, in der Bibel. Das heißt, in der Schrift, die Autorität Gottes ist. Für alle Zeiten. Der Epheserbrief gehört dann zu den zwei Lehrbriefen des Apostels Paulus, der seinen Auftrag von Christus persönlich bekommen hat. Paulus hat zwei Lehrbriefe geschrieben, Römer und Epheser. Römer ist seine Dogmatik des Heils und Epheserbrief ist seine Dogmatik der Geheilten oder Dogmatik der Rettung und Dogmatik der Erretteten, der Gemeinde. Und in diesem zweiten Brief, in seinem Lehrbrief über die Geretteten, über die Gemeinde, steht Epheser 4, und zwar im zweiten Teil. Im ersten Teil spricht er von Segnungen und im zweiten Teil von Verantwortungen. Und in diesem Teil, besonders wo er von der Verantwortung der Gemeinde für die Gemeinde spricht, steht Vers 11. Also der Zusammenhang ist zu beachten. Was ist vom Inhalt aus her zu sagen? Christus selbst, heißt es in 11a, hat die Ämter der Gemeinde eingesetzt. Er selbst, Autos, er selbst hat eingesetzt in der Gemeinde diese Ämter oder Dienstämter. Amt muss im biblischen Sinne verstanden werden. Auch beruft er die, die dieses Amt bekleiden, durch seinen Geist. Das steht nicht hier, aber an anderer Stelle muss man wissen, dass die, die diese Ämter bekleiden, von ihm gerufen werden. Besonders Apostelgeschichte 20, Vers 28. Der Heilige Geist hat euch zu Ältesten gemacht, zu Aufsehern. Das Ältestenamt, das heißt die Einrichtung steht da, es soll dieses Amt geben. Und die Menschen, die in dieses Amt hineinkommen, die müssen auch noch jeweils zu jeder Zeit von Gott bestimmt werden. Die Ämter sind gegeben, und zwar der Gemeinde. Das heißt, er gab seiner Gemeinde dies und diesen. Das heißt also, sie sind der Gemeinde gegeben. Und der Gemeinde als Ganzes. Vers 12. Die Gemeinde als Ganzes soll dadurch aufgebaut werden. Durch diese Ämter wird Gemeinde gebaut. Das heißt also, dass ihr Dienst für die Gemeinde unentbehrbar ist, von großer Notwendigkeit ist. Die Gemeinde darf nicht ohne schwerwiegende Folgen darauf verzichten. Im Allgemeinen ist das zu sehen, in Einzelfällen kann ein einzelner Christ in einem Gefängnis jahrelang schmachten, aber noch gedeihen, geistlich, innerlich. Wenn auch der äußere Mensch von Tag zu Tag zerstört, wenn der äußere Mensch zerfällt, so kann doch der innere von Tag zu Tag erneuert werden. Die Bezeichnungen in Epheser 4, Vers 11 können als Dienstämter aufgefasst werden, Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Dienste sind sie, weil sie der Gemeinde gegeben sind, um diese zu fördern. Diese Leute sollen der Gemeinde dienen und zeigen, wie sie dienen kann, wie die Christen dienen können. Ämter sind sie, weil sie nicht an nur eine Person gebunden sind. Es hat nicht nur einen Menschen gegeben, der mal Apostel war, oder nur einen, der mal Hirt war. Sondern es sind Einrichtungen, die mehrere betrifft. Mehrere Personen können zu gleicher Zeit ein und dasselbe Amt innehaben. Es kann mehrere Hirten geben in der Gemeinde Jesu. Und eine Person umgekehrt kann mehrere Ämter innehaben. Jemand kann Apostel und Evangelist oder Prophet und Lehrer zur gleichen Zeit sein. Nehmen wir einmal diese vier als von Christus in der Gemeinde eingesetzte Ämter einzeln vor. der Apostel. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist jemand, der von einer höheren Instanz, von einer Autorität, welche er bereits unterstellt ist, jemand, der aus einem gewissen Fluss der Gesellschaft oder des Lebens herausgezogen wird oder wörtlich abseits genommen wird, apostello, interessant, dass das griechische Wort, oder das deutsche Wort, wie das griechische klingt, abstellen, nur wenn wir ein Fahrrad abstellen, dann nehmen wir es aus dem Dienst heraus. Aber wenn ein Apostel abgestellt wird, dann wird er aus dem gewöhnlichen Fluss in den Dienst gestellt, ja, in einen anderen Dienst, in einen besonderen. Jemand, der von einer Autorität, der er bereits unterstellt ist, aus einem gewissen Fluss der Gesellschaft oder des Lebens abseits genommen wird, um in dessen Namen, das heißt im Namen seiner Autorität, seiner höheren Instanz, einen besonderen Auftrag durchzuführen. In Form einer Sendung. Er ist dann ein Gesandter. Diese Sendung kann gewichtig sein, sie kann aber auch eine sehr einfache sein. Aber es handelt sich immer um Autorität. Es gibt in der Schrift mehrere Arten von Aposteln. Und diese muss man erkennen, wenn man mit dem Begriff umgehen will. Lange Zeit war der Begriff Apostel in Ungunst geraten wegen falschen Gebrauchs, wenigstens unter bibelliebenden Christen. Aber neuerdings kommt er wieder auf, besonders in der Missiologie. Man spricht nicht nur von apostolischem Dienst, sondern von Aposteln oder apostolischen Teams. Es gibt in der Schrift mehrere Arten von Aposteln. Jesus Christus selbst ist ein Apostel. Und natürlich im ganz besonderen Sinne, so wie er der oberste Hirte ist, so ist er der oberste Apostel. Hebräer 3, Vers 1. Er ist der von Gott Gesandte für einen besonderen Auftrag in dieser Welt. Auch der Heilige Geist wird so gesandt, ausgesandt, wie ein Apostel in 1. Petrus 1, glaube ich, heißt es so. Ich glaube, möglicherweise Vers 11. Es gibt dann eine zweite Art von Aposteln, die nenne ich die Fundamentlegenden. Das ist die erste Gruppe von 13. Epheser 2, Vers 20. Epheser 2, Vers 20. Fundament der Apostel und Propheten, das heißt der Apostel, die Propheten sind, die ihre Botschaft direkt von Christus bekommen, wie der Prophet des Alten Testamentes. Prophet hier im neutestamentlichen Sinne, denn sonst müsste es wohl heißen Propheten und Apostel, aber jetzt heißt es Apostel und Propheten. Und wahrscheinlich ist hier Kai im hebräischen Sinne gebraucht, das heißt im identifizierenden Sinne. Apostel, die Propheten sind. Übrigens, es gibt eine Auslegung von Johannes 3, Verse 3 und 5. Wasser und Geist, Vers 5. Und die das Kai dort auch so auslegt. Wasser und Geist würde also beides sich auf den Geist beziehen, auf die Wiedergeburt. Das ist eine interessante Lösung des Problems dort. Epheser 2, Vers 20 und dasselbe haben wir in 3, Vers 5. Fundament der Apostel und Propheten. Das sind in erster Linie die 12, die Jesus auserwählt. Und Paulus kommt später, wie eine Spätgeburt, hinzu. Warum wird Paulus nicht zu den 12 gezählt? da muss man Apostelgeschichte 1, 15 bis 26 lesen, die Auslegung wovon verschieden ist. Ich gebe zu bedenken folgende Punkte. Das heißt, mir scheint aus folgenden Gründen, dass Gott selbst Matthias anstelle von Judas eingesetzt hat und nicht die Gemeinde hier zu schnell gehandelt hat, weil Gott später Paulus an die Stelle von Judas setzen wollte. Diese Auffassung scheint mir unschriftgemäß zu sein. Erstens, das Los gilt hier als Führung Gottes, als Mittel zur Führung Gottes, Vers 17. Wir sind noch nicht an Pfingsten gelangt, wo der Geist selbst die Führung persönlich übernimmt in seiner Gemeinde. Daran ändert Johannes 20 rein nichts. Das Los gilt hier als Führung Gottes, Vers 17. Zweitens, Petrus handelt aufgrund der Heiligen Schrift, nicht aus eigenem Gutdünken, sondern aufgrund der Heiligen Schrift handelt er. Er sagt, diese muss erfüllt werden, Vers 20. Drittens, Führung von Gott wird durch Gebet erwartet. Die Argumentation hier ist kumulativ, das heißt, jedes dieser Einzelnen könnte noch bestritten werden in gewissen Fällen, wenn nur eins dieser Momente vorhanden wäre. Durch Gebet wird Führung von Gott erwartet, Verse 16 und 21. Viertens, es wird eingewendet, von der anderen Meinung, man hört ja nichts mehr von Matthias. Also, es hatte keinen Sinn, ihn einzusetzen. Antwort, man hört aber auch nichts mehr von Nathanael. Heißt es also, dass er nicht eingesetzt war? Dass er sein Apostelamt verloren hat? Fünftens, es ist nichts im Neuen Testament, das zu der Annahme Anlass gäbe, dass Paulus Judas vertreten hätte. Außer den 11 gibt es noch eine Anzahl von Aposteln. Warum gerade Paulus als den Judas Vertretende? Nur weil er so bekannt war? Das ist nicht ein genügendes Argument. Nur weil Paulus so bekannt war, kann man sagen, dass er von all den Aposteln, die es hinterher noch gibt, von Gott gewählt oder bestimmt war, den Matthias oder den Judas zu ersetzen. Sechstens, Paulus erfüllt nicht die in Apostelgeschichte 1 aufgestellten Bedingungen. Er kommt also nicht in Frage. Paulus erfüllt diese Bedingungen nicht. Und siebtens, die Wahl des Matthias wird von Gott selbst bestätigt, wenn wir sonst annehmen, dass Lukas durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Apostelgeschichte 2, Vers 14, da wird von den 12 gesprochen und nicht mehr von den 11. Petrus mit den 11, also er ist der 12. Und 6, Vers 2 sind jetzt 12 Apostel nach dem Heiligen Geist, der Lukas führt im Schreiben. Das sind die fundamentlegenden Apostel, die ersten 12, und Paulus kommt dann später hinzu aus seinem Selbstzeugnis. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Aposteln, die wir heute Missionare nennen. Solche Apostel sind im Neuen Testament oder zur Zeit des Neuen Testamentes Barnabas, Apostelgeschichte 14, Vers 14. Andronikus, Römer 16, Vers 7. Junias, ebenfalls Römer 16, Vers 7. Jakobus, Bruder unseres Herrn, nach dem Fleisch. Galater 1, 18 und 19, womit verglichen werden sollte. Apostelgeschichte 9, 26 und 27. Galater 1, 18 und 19 plus Apostelgeschichte 9, 26 und 27. Und Silas und Timotheus, Silas und Timotheus in Apostelgeschichte 17, 1 und 4 und 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Verglichen mit 2, 6 und 7. 1 Vers 1 plus 2, 6 und 7. Es müsste anders bewiesen werden, das heißt, was Silas und Timotheus betrifft, wenn die Timotheus-Stellen nicht gelten sollten, es müsste dann bewiesen werden, dass sie gerade in Thessalonich fehlten, als Paulus dort evangelisierte, aber sie sind seine Begleiter sonst in jener Zeit. Und es kommt noch Titus hinzu. Titus 1, Vers 5 und 3, Vers 12. Er vertritt Paulus auf Kreta. Eine vierte Gruppe von Aposteln. Sie sind Delegierte von Gemeinden. Das Wort Apostolos wird gebraucht in dem Sinne, dass Gemeinden einen delegieren oder mehrere für irgendeine Aufgabe. Sie stellen sie also zur Verfügung. 2. Korinther 8, Vers 23, 2. Korinther 8, Vers 23 und Philipper 2, Vers 25. Und letztens gibt es falsche Apostel, solche, die nur heißen. Es gibt mehres in der Bibel, das den Namen trägt, aber im Wesen es nicht ist. Es gibt falsche Brüder, falsche Christusse, falschen Glauben und falsche Apostel. Es gibt auch falsche Zeremonien oder Riten. 2. Korinther 11, Vers 13 ist von falschen Aposteln die Rede und ebenfalls Offenbarung 2, Vers 2.